Hallo und herzlich willkommen zu Nachwort, dem Literaturpodcast. Mein Name ist Lukas Gröning und ich sitze hier wie immer dem Oliver Hahn gegenüber. Hallo Oliver.
Hallo Lukas.
Na, wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Ich freue mich jetzt auf die vorletzte Folge für dieses Buch, richtig, muss man dazu sagen. Ja. Aber vielleicht, man kennt es ja, wir haben hier feste Abläufe und so weiter. Vielleicht holst du uns mal ab. Was lesen wir, was machen wir, welche Ausgabe?
Richtig.
Welche Kapitel?
Ganz genau. Wir lesen Stephen Kings Pet Sematary, der im Deutschen Friedhof der Kuscheltiere heißt, aus dem Jahre 1983. Stephen King ist der Autor, wie gesagt, aus dem Heine Verlag München mit der Version von dem Copyright aus dem Jahre 1988. Das ist die Version, die wir lesen, damit ihr alle auch genau das Gleiche lesen könnt, was wir können. Wir haben es nicht geprüft, wir gehen nicht davon aus, dass sich das groß verändert von Version zu Version, aber nur zur Sicherheit, ne? Nicht, dass hinterher jemand meckert. Und das, was wir jetzt für diese Episode gelesen haben, sind die Kapitel 45 bis 57, was genau genommen die Seiten 350 bis 421 in unserer Version sind. Das ist das, was wir gelesen haben. Und wir haben ja schon einige Folgen besprochen und es ist ein bisschen was passiert. Wir machen das jetzt wie immer nicht mehr ganz so detailliert, weil wir natürlich davon ausgehen, dass ihr das alle fleißig mitgelesen habt und euch alle Folgen angehört habt bisher. Ganz kurz, es geht um Familie Creed. Die ist nach Ludlow in Maine gezogen, weil der Vater Doktor an einer Universität geworden ist, beziehungsweise dort eine Stelle angenommen hat. Und es gibt da auch einen sehr alten Nachbarn, nennt sich Judd Crandall, der dort mit seiner Frau Norma lebt. Und es stellt sich heraus, dass in der Nähe dieser Kleinstadt ein Tierfriedhof ist, auf dem über Jahrhunderte bisher die ganzen Tiere begraben wurden, die so von den jungen Kindern und so gestorben sind. Das heißt, dieser Friedhof wurde von Kindern hergestellt oder so aufbereitet und dort wurden dann Tiere begraben. Und es stellt sich aber heraus, dass dahinter noch ein anderer Friedhof ist, der so ein bisschen weiter weg ist, auf einem abgelegenen Plateau. Und es stellt sich dann im Verlaufe der Geschichte heraus, dass dieser andere Tierfriedhof auf dem Plateau anscheinend die Fähigkeit hat oder sozusagen dieses Ereignis in sich birgt, dass wenn Wesen, vor allem Tiere, dort begraben werden, dass sie nach einer kurzen Zeit wieder zum Leben erwachen. Und guess what? Die Familie Creed hat auch einen Kater, nennt sich Church. Und dieser Church wird dann natürlich von Lewis, dem Vater der Familie, begraben. Und genau, es ist genau das, was sich andeutet, dieser Kater erscheint dann wieder vor der Tür. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie geht man dann damit um, wenn zum Beispiel ein Mensch sterben würde? Und diese Frage lässt sich dann relativ schnell beantworten. Denn tatsächlich stirbt der jüngste Sohn der Familie Creed. Und der Vater Lewis vor allem, der einzige ist bisher, bis auf Judd, der von diesem Geheimnis irgendwie unmittelbar weiß oder davon dem erzählt wurde, also der auch weiß, dass dieser Kater gestorben ist tatsächlich. Die Familie hat das nicht rausbekommen, weil sie gerade woanders war. Jedenfalls geht es jetzt um diesen Gedanken, sollte man dann auch dieses Kind wieder zum Leben erwecken? Denn es ist tatsächlich nicht ganz klar, in welchem Zustand die Wesen dort wiederkehren, die dort begraben werden. Denn auch der Kater Church hat sich sehr, sehr anders verhalten, hat ein völlig anderes Wesen, eine andere Persönlichkeit als vorher. Und Lewis lässt sich auch von dem Nachbarn Judd erklären, dass das auch in der Vergangenheit bereits durchaus so war und dass das sehr variiert hat, wie diese Tiere dann vor allem wiedergekehrt sind. Und jetzt geht es um die Frage, sollte Lewis auch seinen toten Sohn dort begraben, sodass er wiederkehrt? Und im Prinzip ist das ja ungefähr so das, wo wir jetzt rausgekommen sind.
Kann man genau. Sagen. Also wir finden ihn in der letzten Szene von den letzten Kapiteln in einem Motelzimmer wieder, in dem er so ein bisschen darüber nachdenkt, wie sein Plan sein könnte. Und steigen ein im Kapitel 45 mit Rachel und Ellie, die sich gerade auf dem Weg nach Chicago befinden. Denn wie wir ja wissen, hat Lewis sie irgendwie dazu überreden können, nach dem Tod von Gage, dem Sohn, nach Chicago zu ihren Eltern fliegen zu können, weil das ja für alle gut ist und er sie damit aus dem Weg hat, um somit seinem Plan irgendwie verfolgen zu können. So, Ellie und Rachel landen in Chicago und Ellie ist im Grunde in einem Zustand leiser Hysterie, ist angespannt, lässt sich kaum ansprechen und Rachel weiß so langsam nicht mehr weiter. Ellie spricht von dunklen Ahnungen, weil irgendwas mit ihrem Vater nicht stimmte und Rachel ist auch irgendwie sich dessen bewusst, dass sie auch schon so unbegründet vielleicht diffus selber nervös und angespannt ist. Und das merkt sie aber erst jetzt. Ellie erzählt von so einem einem Traum, den sie hatte, in dem es um Louis ging, um Gage und Church und dass da irgendein Paxco da irgendwie mit zu tun hatte. Und da klingelt irgendwas bei Rachel. Sie kann es gerade noch nicht so richtig fassen. Bis sie dann die Verbindung zieht zu diesem Victor Pasco und dem Opfer des Unfalls, dem Jogger, der da irgendwie angefahren wurde, genau, scheinbar.
So relativ zu Beginn.
Dem ersten Toten, genau. Mhm. Und nachdem sie die Verbindung gezogen hat, ergreift auch sie die Angst, dass mit Louis irgendwas nicht stimmt. Und sie ruft in Ludlow an, erreicht schließlich Judd und fragt nach, wie es Louis geht, ob er ihn gesehen hat. Und Judd ist weniger beruhigend, als sie das erhofft hatte, und fragt sie eher nach Ellies Traum. Dann sehen wir die Perspektive von Judd, der sich auf dem Weg zum Haus der Creeds macht und merkt, dass irgendetwas Bedrohliches da am Brodeln ist. Die Macht schwebt und die Macht zerrt irgendwie und ist hart und flüstert ihm zu, halt dich da raus. Das Haus findet er verlassen vor. Er durchsucht es nach Resten von Gage, um irgendwie abschätzen zu können, wie ernst Louis sein Vorhaben hat. Also er geht jetzt davon aus, wenn er jetzt irgendwie Spielzeuge finden würde, die aufgehoben worden sind, obwohl sie eigentlich nicht notwendig sind und so weiter. Und entscheidet dann, zurück zu seinem Haus zu gehen und sich auf die Lauer zu legen. Setzt sich dann seinen Ärger, trinkt sein Bier und raucht Kette. Und will eigentlich warten, bis Louis wieder da ist, um mit ihm dann irgendwie zu reden. Und währenddessen denkt er noch so ein bisschen an die Zeit zurück, gerade an diesen Zuchtbullen, der doch wohl aggressiver gewesen zu sein scheint, als die Geschichte erstmal hergegeben hat, denn er scheint irgendwie vom Wahnsinn befallen zu sein und hat da irgendwie alles niedergemacht und jeden Baum da irgendwie umgeholzt und war so sehr, der war so aggressiv und so aktiv unterwegs, dass ihm da die Hörner irgendwie abgesplittert sind und der Kopf blutig war, bis dann der Besitzer gesagt hat, gut, jetzt Feierabend hier. Louis dagegen liegt im Motel oder ist im Motel und ist zu Abend, er versucht irgendwie die Zeit totzuschlagen. In Chicago beschließt Rachel, jetzt wieder zurückzufliegen. In Ludlow wartet Judd weiter in seinem Erker. Im Motelzimmer macht sich dann Louis auf den Weg und auch er spürt diese Macht und stellt sich die Frage, könnte ich es noch lassen, selbst wenn ich es wollte? Rachel und Ellie sind bei ihren Eltern und sind unglaublich unruhig und warten auf den Rückruf von Judd, der dann nicht kommt, der vielleicht sagt, dass Louis wieder zu Hause ist und dass es ihm gut geht. Und Rachel trifft den Entschluss zur Rückreise und damit wirkt auch Ellie wesentlich erleichterter. Rachel setzt sich über die Bedenken ihrer Eltern hinweg, jetzt mal mach doch mal ruhig und es ist jetzt viel passiert, der Sohn ist gestorben und so weiter. Aber Ellie unterstützt sie auch dabei sehr vehement, so dass Rachel die nötigen Rückflüge bucht, um am selben Abend noch irgendwie nach Ludlow zu kommen. Louis ist auf dem Pleasantville-Friedhof und wir begleiten ihn eine ganze Weile, wie er versucht, sich Zugang zu schaffen und das Grab schließlich zu öffnen. Und während des ganzen Einbruchprozesses, da geht es um, ja, das Tor ist verschlossen, dann muss er da irgendwie über den Baum, über den Ast und tut sich dann irgendwie am Knie noch weh und fühlt sich immer irgendwie verfolgt und weiß nicht so, ich komme Autos mit Lichtern und so, also es ist so ein ganz langer Prozess, der da irgendwie stattfindet und während des Ganzen ist so dieser innere Dialog für und wider des Leichenraubes und am Ende ist eher so die Tendenz, naja, komm, ach Kim. Egal, was ich jetzt hier denke, der nächste Gedanke, der gibt mir die Erlaubnis dafür, das doch dann umsetzen zu können. Rachel verpasst ihren Anschlussflug, die ist dann schon unterwegs und rast dann irgendwie von Gate zu Gate und kriegt das nicht hin und mietet sich letztendlich ein Auto, um die letzten 400 Kilometer, was dann etwa noch, glaube ich, 4 oder 4,5 Stunden Fahrt bedeuten, mietet sich ein Auto, genau, um die dann irgendwie runterreißen zu können, um noch vor Sonnenaufgang in Ludlow zu sein. Louis dagegen ist jetzt gerade dabei, das Grab zu öffnen. Er hat seine ganzen Werkzeuge dabei. Er weiß ja, in welchem Verschlag er ist oder in welcher Grabform das ist. Fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Gage wird beschrieben wie eine schlecht gearbeitete Puppe. Und nachdem Louis Gage dann wieder des ganzen Gestankes und des Ekels, den ihn übergreift, holt Louis Gage aus dem Grab raus und wiegt ihn dann irgendwie so im Schoß und sagt, es wird alles gut, es wird alles gut. Er wickelt Gage in den Sägetuchplan ein und sucht den Ausgang, der natürlich immer noch verschlossen ist, und findet letztendlich eine Krypta mit so einem Hügel und einem Zaun und geht dann da irgendwie rüber und schafft es da, sich irgendwie aus diesem Friedhof rauszuwinden und in letzter Sekunde noch, bevor da irgendwelche Nachbarn aufmerksam werden, weil die Hunde fangen an schon zu knurren aufgrund des Geruchs der Leiche, setzt Louis Gage noch auf den Beifahrersitz, in der Hoffnung, dass er jetzt richtig rumsitzt. Man sieht es jetzt nicht so richtig. Und er fährt nach Ludlow. Judd in der Zeit träumt von 1923, als er da mit seinen Kumpels bei einem riesengroßen Sturm zusammen irgendwo festsitzt und die trinken und sich da irgendwie Sachen erzählen. Und wird dann von einem Telefonanruf von Rachel geweckt. Der kriegt natürlich mit, dass Rachel jetzt nicht mehr, dass die jetzt unterwegs ist. Das wusste er ja vorher noch nicht. Und weiß auch, dass sie mit dem Auto unterwegs ist und rät ihr, bitte mach eine Rast, sonst du bist zu müde, du brauchst, so eilig ist es dann doch nicht. Komm lieber sicher an. Aber wenn du ankommst, dann komm bitte erstmal zu mir in mein Haus, damit ich erzählen kann, was jetzt hier Phase ist. Und danach wird er wieder müde und versucht sich irgendwie krampfhaft wach zu rauchen, wach zu halten und merkt immer mehr, wie die Macht an ihm zerrt und ihn einschläfert und zu hypnotisieren versucht. Judd denkt wieder an 1923, an seine Kumpels, wie er da sitzt und sich mit denen dann irgendwie unterhält und schläft letztendlich ein und bemerkt nicht, wie Louis beim Haus eintrifft. Louis schnürt sich sein Grabräuberpaket, nimmt Gage und geht zum Friedhof und wiederholt diesen ganzen Weg zur Begräbnisstätte. Nur halt mit erschwerten Bedingungen, verletztes Knie, er hat Schaufel und Hacke und Axt und was auch immer hinten noch mit drauf und Gage als Bündel in dieser Sägetuchplane. Rachel steht so kurz vor einer Rast und denkt irgendwie an Louis zurück und wie er sich so verhalten hat und fragt sich, ist das Selbstmord? Und das kann es aber irgendwie nicht sein, aber was ist es irgendwie dann? Auf jeden Fall ist ihr irgendwie klar, er hat Angst gehabt und er hat sie belogen. Das hat sie ja auch irgendwie schon mal so kurz ihm entgegengeworfen. Dann kommt es zum Beinahe-Unfall, weil sie irgendwie eingenickt ist. Sie fährt weiter und denkt weiter an Louis und versucht sich irgendwie wach zu halten. Auf dem Weg zur Begräbnisstätte durchschreitet Louis den Wald und diesen Schwimmsand, bei dem er auf die bestimmten Grasbüschel achten sollte. Sturer Blick irgendwie geradeaus, auch genannt das Moor der kleinen Götter. Und der Nebel kommt, der Bodennebel kommt, und er wird irgendwie intensiver und mehr und wird so viel, dass der Nebel ihn einhüllt und zu leuchten beginnt. Und man hört wieder dieses schrille Kichern und dieses Schluchzen und Kräuchen und man merkt, dass sich die Stimme irgendwie bewegt, also um ihn irgendwie drumherum. Und dann sieht er erst ein Gesicht im Nebel, was so geifernd ist, hat irgendwie schräge, gelb-graue Augen mit einem klaffenden Mund und einer hängenden Unterlippe, schwarzen Zähnen und gewundene Hörner wie so ein Widder. Es lacht und irgendwie redet es, aber so richtig versteht man es nicht, weil irgendwie die Lippe auch nicht so richtig, die hängt dann und schlabbert dann irgendwie so richtig rum und hat abblätternde Schuppen, unter denen sich weiße Würmer irgendwie zeigen und Dampf steigt aus der Nase. Und nachdem das verschwunden ist, sieht er, ahnt, glaubt zu sehen, eine riesige Gestalt, die in weniger Entfernung an ihm vorbeizieht. Also riesige Gestalten, 20 Meter, also riesengroß, die da irgendwie so diffus, grau, dunkel dann irgendwie durch den Wald stackst. Und man hört das Bäume brechen, also nicht nur Äste oder Blätter rascheln, sondern ganze Bäume fallen um. Und mit Panik denkt er an diese Geschichte des Wendigos zurück, der ihn dann zum also nicht Vampir macht, aber zum Kannibalen macht, so, der dann irgendwie das Blut der eigenen trinkt. Letztendlich findet er die Stufen, diese 54 oder wie es am Ende waren, und betritt das Plateau und stellt fest, dass auch diese Gräber dort oben, genau wie die Gräber bei dem Friedhof der Kuscheltiere, in Spiralform angelegt sind. Mhm. Die Spiralform hat man ja letztes Mal relativ ausführlich besprochen. Ja. Lewis gräbt und denkt dabei an diese Spritzen, an diese Todesspritzen, quasi sein Not. Was wie
fällt ja, so ein Ausweg, falls es nicht ja, so ganz
genau.
klappt.
Mit, so, ja, genau. Das Gage. Ist so. Ja. Genau, mhm. genau. Um einfach zu sagen, okay, wenn es wirklich nicht funktioniert, habe ich die Spritzen bei mir, die gebe ich dem und dann ist alles wieder gut. Mhm. Dann brauchen wir ja gar nicht mehr irgendwie drüber reden. Rachel schläft immer wieder ein, kommt auf den Seitenstreifen, schläft immer wieder ein. Irgendwann rammt sie in so eine Leitschiene an der Seite und entschließt sich dann doch rechts ranzufahren und spürt auch irgendwie, dass da was ist, was sie versucht, von Ludlow fernzuhalten. Dass sie, wie so ein, sie beschreibt das so als wie so eine Art Gummiband, der je näher sie Ludlow kommt, desto schwerer wird es, voranzukommen. Und sie hält an der Tankstelle und pfeift sich da Kaffee mit Zucker rein und das Auto springt nicht an. Gage ist letztendlich begraben, die Steine sind angehäuft und Lewis findet sich halb bewusstlos nahe diesem Totholz wieder, diesem großen, wo die dann immer drüber klettern müssen, und kann sich so richtig an diesen Rückweg gar nicht mehr erinnern. Auf dem Tierfriedhof fällt ihm so ein Blechschild ein, was da die ganze Zeit klappert, und das macht er irgendwie wieder heile, repariert es wieder und hört Geräusche hinter dem Totholz und ruft ja schon so eine Mischung aus Vorfreude und panische Angst nach Gage und ob das Gage ist, aber der antwortet nichts, was Gage sein könnte. Er weiß aber, irgendwas ist da und zieht sich rückwärts laufend vom Friedhof zurück, bis er dann aus dem Wald kommt und dann nach Hause spurtet. Mhm. Zu Hause findet er Church im Bad, der ja eigentlich draußen sein sollte, aber jetzt hat er wieder keine Ahnung, wie er da irgendwie reingekommen ist, und er wundert sich jetzt auch irgendwie grob nicht mehr, weil Church ja jetzt anders ist. Und das ist jetzt auch nicht scheinbar so das Ding. Er pflegt seine Wunden und zieht nochmal in so einem melancholischen Blick durch das Haus. Und wir sehen so seine Gedankengänge dann hinten in der Ecke. Da war die Beschwerung zu Weihnachten, als er Rachel da das Medaillon gegeben hat. Und da haben die Kinder gespielt und so weiter und so fort. Bis er irgendwann im Bett liegt und vorher seinen Apothekerkoffer mit den Spritzen und den Ampullen bereitgestellt hat für das, was auch immer da kommt. Er denkt an Disney World und stellt sich vor, wie er mit Gage zusammen in einem weißen Wagen, der wohl ein Ambulanzwagen ist, ein Rettungswagen ist, aber nicht so Rettung, sondern eher so ein versteckter Rettungswagen, der so ein bisschen durch Disney World läuft und dann hier und da, alles ist irgendwie gut und die Leute haben ihren Spaß und falls was sein sollte, sind ja Lewis und Gage irgendwie da. Und er spricht auch von Oz, dem Gott der toten Dinge, der an jeder Ecke lauern könnte, an der verschluckten Erdnuss, an dem Herzinfarkt, an dem gebrochenen Genick nach dem Stolpern, nach dem was auch immer. Also unzählige Kleinigkeiten, aber eigentlich ist ja Gage und Lewis da, um dem Ganzen so ein bisschen entgegenzutreten. Und irgendwann schläft Lewis ein und bemerkt nicht, wie sich eine abartig stinkende Gestalt durch das Haus bewegt und zu ihm ans Bett tritt und in diesen Apothekenkoffer reingreift und da so ein bisschen drin rumwühlt und schiebt da so die Medikamente zur Seite und die Ampullen schiebt da irgendwie zur Seite und die Spritzen schiebt beiseite und holt etwas silbrig Schimmerndes aus dieser Tasche heraus und verlässt den Raum.
Mhm. Ein schattenhaftes Ding.
Und auch ein hat. Schattenhaftes Ding. Ja. Und damit öffnen wir es wieder. Ja. So, bis dahin.
Alles klar, öffnen wir es. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass wir damit mit diesen Kapiteln auch den zweiten Akt des Buches abschließen.
Ganz richtig.
Der Begräbnisplatz der Mi'kmaq. Und das nächste, was wir das nächste Mal dann und zum Abschluss dann eben auch lesen werden, ist eben der letzte dritte Akt. Das ist der mit Abstand kürzeste. Ich glaube, es sind nur knapp 30 Seiten, der der große und schreckliche Oz heißt.
Also ja, genau.
Heißt so. Genau. Also wir haben wirklich hier einen kleinen Cliffhanger sozusagen für den letzten Akt aufbereitet. Ich würde aber, bevor wir dazu kommen, gerne mal grundsätzlich über, wie soll man es sagen, die Schreibweise, die Inszenierung, wie das alles hier vonstatten gegangen ist, eigentlich, was wir hier gelesen haben, reden, weil das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Man hat jetzt ja schon in deinen Ausführungen relativ klar gemerkt, dass es hier hin und her geht und dass man im Prinzip immer von einem Ort und von einer Person zur anderen immer wieder hin und her springt. Und
so. Richtig, ja, genau.
Und ich finde es ganz spannend, wie unterschiedlich das eigentlich beschrieben ist. Und zwar in puncto, ich nenne es mal so Zeitinszenierung, würde ich mal sagen. Denn wir haben ja auf der einen Seite Rachel, die in Etappen immer näher nach Ludlow kommt, die diese Hindernisse dann auch hat. Aber wir haben da relativ große Sprünge in ihren Kapiteln. Also zwischen, ich sag mal so, zwischen den Kapiteln von Rachel, während wir bei Lewis sind, vergeht immer relativ viel Zeit. Was aber nicht erklärt wird, also es wird hier mit ganz vielen Auslassungen gearbeitet. Also es wird zum Beispiel gesagt, dass der Vater, um sie zum Flughafen zu bringen, circa 40 Minuten braucht. Und beim nächsten Mal, wenn wir wieder bei Rachel sind, dann ist sie halt einfach da und sucht den, sucht ihren Flug sozusagen.
Den Anschlussflug, da ist sie schon einmal geflogen.
Genau, ja genau, ja. Richtig, ja. Und ist im Prinzip einfach da. Und wir haben es hier übrigens auch am Flughafen relativ oft mit so Zeitangaben zu tun, dass quasi minutiös dann irgendwie gesagt wird, welche Uhrzeit es jetzt ist, welcher Flug jetzt kommt. Also da wird zwischendrin gesagt, es ist jetzt 23.37 Uhr und so. Und dann, wenn wir wieder das nächste Mal bei Rachel sind, haben wir wieder einen ganz schönen Sprung gemacht. Ne?
Ja.
Und das ist vollkommen anders bei Lewis. Bei Lewis hast du fast sozusagen genaue Anschlüsse zwischen den einzelnen Kapiteln,
ja,
weil das
ja
extrem detailliert beschrieben wird, was da eigentlich vor sich geht. Das heißt, du hast zwischendrin mal so kleine Sprünge, also es gibt mal so einen Satz, der mittendrin ist, wenn er anfängt auf dem richtigen Friedhof, also auf dem Friedhof, wo normale Menschen begraben sind, wo er Gage rausholen möchte,
ja,
da wird mal gesagt, dass er jetzt mit der Ausgrabung beginnt, 40 Minuten später trifft er mit seinem Spaten auf was Hartes, was dann der, ja, sagt dann entsprechend ist. Das ist aber so der einzige richtige Zeitsprung. Ansonsten ist das sehr, sehr detailliert.
Vielleicht noch die Fahrt vom Friedhof nach Hause.
Genau, stimmt. Das wäre vielleicht noch was, aber ansonsten geht das alles relativ langsam vor sich. Ne?
Ja.
Das wird sehr detailliert, sehr lang beschrieben. Das sind auch mit Abstand die längsten Kapitel. Und das finde ich in diesem Unterschied schon mal extrem spannend, muss ich sagen.
Also, es bricht auf jeden Fall erstmal mit dem, was vorher in dem Buch war. Weil vorher, das haben wir ja immer wieder erzählt, haben wir nur die Sicht von Lewis auf die Dinge und auf, ja, die Welt.
Ganz genau.
Und jetzt ist es mit einmal, ist dieser Perspektivenwechsel da, und wir haben die Einsicht von Rachel,
ja,
die wir ja eigentlich immer wollten,
genau,
oder uns immer gefragt haben, was,
ja,
los ist.
Ja.
Und wir haben die Einsicht von Judd. Wir werden da jetzt nicht schlau draus aus der Nummer.
Ja.
Das gibt uns jetzt keine anderen Hintergrundinfos, als es schon so war. Mhm. Aber es hat die Wirkung, dass die beiden irgendwie lebendiger sind, und noch Teil des Spiels, auch wenn Lewis vermeintlich schon ausgetreten ist aus dem Spiel.
Mhm.
Ja. Und wir haben eine schöne Gleichzeitigkeit.
Ja.
Wir haben eine Geschwindigkeit da, und wir haben so, das ist wie so bei 24, wenn so die Splitscreens überlappen, weißt du, du hast den einen vorne und irgendwie läuft im Hintergrund was anderes noch und dann kommt der andere, wenn der wichtig wird, und man hat so das Gefühl, ja, das ist irgendwie so, das läuft so gut. Oder wie bei, wie heißt dieser, Dunkirk hier,
ja,
von
Nolan, ja,
von,
ja,
Nolan, ist es ja auch so ähnlich. Also jedenfalls ist die Zeitspanne ist eine andere. Das Ergebnis ist aber, dass alle zum selben Zeitpunkt,
richtig,
da sind, wo, also dass, ja, sie alle zusammen an einem, ja, Ort dann
oder
sind.
Oder wahrscheinlich, weil wir gehen mal, weil Rachel ist ja noch nicht in Ludlow, wir gehen,
nein,
mal davon,
ja,
aus, gut, die,
okay,
wird
das
jetzt gleich
schon
dann
die
dazukommen.
Ja, das werde ich noch vorausschauen.
Aber,
ja,
grundsätzlich hast du recht. Also es steuert alles so auf diesen einen Punkt zu. Und ich finde es ganz spannend, dass ja im Prinzip wir schon so eine kleine Vorahnung haben, dass das, was Lewis da machen wird, nämlich seinen Sohn auf dem Tierfriedhof begraben, dass das zu nichts Gutem führen wird, eventuell. Ne?
Ja, also nicht nur das, sondern ganz sicher, weil wir sind ja jetzt nicht mehr Komplizen von ihm. Stephen King nimmt uns da jetzt raus aus der Komplizenschaft,
ja, ja,
weil wir sind ja nicht mehr daran gebunden, ja, nur Lewis' Sicht zu verfolgen, schon sehr, aber nicht nur, sondern auch die Sicht der anderen Beteiligten und der Ängstlichen und der Besorgten irgendwie mitzukriegen, um das nochmal anders einzusortieren.
Ja, und da ist aber auch der wichtige Punkt, dass gerade dieses, dass wir uns sicher sein können, dass dieses Begräbnis von Gage zu nichts Gutem führen wird, hat das auch in dieser Zeitinszenierung, dadurch, dass du diese großen Sprünge hast bei Rachel und dass das bei ihm so langsam ist, diese quälende Langsamkeit, ne, das hat was von einem Rennen von Rachel gegen die Zeit.
Ja, ja,
so als ob wir noch so die Hoffnung haben, dass sie es eventuell noch schaffen könnte, aber sie kommt so auf diese, sie hat immer diese Hindernisse dann im Weg, wie der Wagen, der auch beschrieben wird als vollkommen neu, ne, der wo das eigentlich gar nicht sein kann, dass er jetzt nicht anspringt.
Ja.
Aber es hat sowas von, wir rennen auf den Abgrund zu und Rachel könnte das eventuell noch schaffen, aber wir haben so eine Ahnung, dass es wahrscheinlich nichts wird.
Ja, es ist wie so, wenn man versucht, im Traum zu rennen.
Ja.
Du kommst auch nicht so richtig vorwärts. Irgendwas ist da, was einem so zurückhält. Und gleichzeitig haben wir Judd, der einfach wartet.
Ja.
Ja? Und immer nur so kurze Sequenzen. Judd sitzt da und wartet. Und gleichzeitig erleben wir diese minutiöse Darstellung von Lewis, wie er versucht, in diesen verdammten Friedhof reinzukommen. Ich dachte, was soll denn das jetzt hier? Mann, komm, weißt du? Ja, ja. Also das ist, das stand schon in krassem Gegensatz zueinander. Aber ich fand das irgendwie spannend.
Absolut. Und da würde ich nämlich auch mal dir die Frage stellen, während wir diese Sequenz von Lewis lesen, über mehrere Kapitel im Prinzip, wie er dann versucht, den Leichnam seines Sohnes rauszuholen und ihn erstmal zum Auto zu packen. Das wäre erstmal der erste Schritt, der sich schon sehr, sehr lange zieht.
Ja.
Sind wir da auf Lewis' Seite und hoffen, dass das klappt? Oder hoffen wir eher, dass es nicht funktioniert?
Ne, ich glaube,
ich habe persönlich eine Antwort darauf, aber ich würde gerne erstmal wissen, was du dazu sagst.
Also, ich glaube, es gibt zwei Antworten darauf.
Ja.
Die eine ist die empathische Antwort. Nein, lass es bitte einfach sein, weil einfach alles dagegen spricht. Mhm. Ja, es ist so falsch grundsätzlich. Mündet natürlich in diesem, wo er seinen toten, ausgegrabenen Sohn auf dem Schoß hat und den irgendwie da wiegt. Aber auf der anderen Seite sind wir natürlich auch spannungslüsterne Voyeure. Und wir wollen natürlich, dass das Ding hochgeht. Weißt du, dafür sind wir ja hier. Wir wollen, dass die ganze Sache auseinanderfliegt.
Absolut, ja. So. Also das würde ich auch sagen. Also wir halten es schon für eine schlechte Idee grundsätzlich. Aber sind natürlich dadurch, dass wir auch Lewis die ganze Zeit begleitet haben, irgendwie empathisch und wollen, dass er das irgendwie schafft. Also es gibt so einen Zwiespalt. Und dafür sorgt aber, finde ich, auch die Beschreibung, die hier gemacht wird. Oder von wem? Vorgenommen wird. Nee, von der Erzählung generell.
Ach so, ja.
Also diese detaillierte Beschreibung, die diesen Spannungsaufbau hat und die diese Hindernisse hat und wo wir dann wirklich sehr nah bei Lewis sind, wenn zum Beispiel dieses Polizeiauto kommt mit den Scheinwerfern und wirklich beschrieben wird, er versteckt sich hinter einem Baum, auf der linken Seite taucht der Scheinwerfer auf, dann fährt das Auto weiter und auf der
anderen Seite. Ja, wir wissen, wie es aussieht, ne? Ja,
also das ist so, das hat so, weiß nicht, so Mission Impossible Vibes irgendwie für mich gehabt tatsächlich.
Ja, schon.
Also so diesen Spannungsaufbau, der und man hofft irgendwie, dass er es schafft und dass die Geschichte dann dementsprechend dann weitergeht. Man weiß es auch irgendwo.
Für mich war so ein nächster Schritt der Ernsthaftigkeit der Lage oder dieser Bedrohungslage war, da, als Rachel endlich das von Ellie aufgenommen hat und selber angefangen hat, sich Sorgen zu machen und aktiv wurde. Und dann ging es ja jetzt um richtig was. Weißt du? Also dann ist ja auch sie nicht nur die Passive gewesen, die sich nach Chicago schicken lassen und die da irgendwie sitzt und trauert und in ihrer Trauer versinkt und angezogen werden muss. Weißt du, so haben wir sie ja jetzt in der letzten Zeit irgendwie gehabt. Und jetzt geht's wirklich um die Angst. Und die Angst ist so groß, dass dieser Tod von ihrem Sohn keinen Platz in der Beschreibung findet. Wird erwähnt vom Vater, hier von wegen, beruhig dich erstmal. Ja. Dein Junge ist gerade gestorben. Aber selbst die Angst um Lewis, vor was auch immer, ist so groß, dass sie da irgendwie aktiv bleibt. Klar, wurde auch beschrieben, wenn sie es nicht tut, dann kommen die Gedanken und dann lässt das alles irgendwie nach und dann kommt die Trauer und der Schmerz wieder. Aber das findet dann nochmal, also sie sitzt ja auch nicht ängstlich zu Hause in Chicago bei ihren Eltern und denkt, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sondern die fliegt ja gleich wieder zurück. Die ist ja stundenlang hingeflogen, um dann gleich wieder zurückzufliegen. Nicht geschlafen wahrscheinlich seit 24 Stunden oder so. Und natürlich haben wir die hysterische Ellie, die offensichtlich Eileen heißt, wie wir herausgefunden haben.
Ja, stimmt. Ja.
Wussten wir auch nicht, dass das nur eine Abkürzung ist. Ja. Weil der Großvater oder die Großmutter hat ihn irgendwie so genannt. Ja, genau. Ja. Also ich finde es irgendwie spannend, dass plötzlich so ein Bruch reinkommt. Ich weiß nicht so richtig, ob das so... Ob das nicht schon geiler gewesen wäre, wenn es das vorher auch gegeben hätte?
Aha.
Ja? Aha. So alle drei Perspektiven gleichzeitig offen zu haben. Dann hätte man ja für alle drei irgendeine Story haben müssen oder so einen Nebenstrang, ja? Aha, so. Ich weiß nicht.
Ich finde das so eigentlich ziemlich gut, weil es dann im Endeffekt auch zu so einer Art Entsubjektivierung von Lewis führt, der ja eigentlich, den wir ja begleitet haben, der gerade zu Beginn dieser ganz rationale Mensch war und wo du jetzt im Prinzip in jeder seiner Äußerungen nur noch diesen Wahnsinn drin hast. Und das finde ich spannend. Also du hast
der ist ja, in seiner Sicht ist das ja kein
Wahnsinn. Ja, klar, ja. Aber du hast diesen Wahnsinn da drin und selbst wenn da irgendwie Äußerungen von ihm artikuliert werden, die irgendwie normal oder die in irgendeiner Form plausibel klingen würden, kann man das eigentlich alles gar nicht mehr ernst nehmen. Auch durch solche Sätze, wie die
absolut
hier beschrieben
nicht
werden, wenn er sagt, oder wenn er sich die Frage stellt, ob er nicht dieses Begräbnis von Gage auf dem Tierfriedhof nicht schon die ganze Zeit oder schon ab dem Augenblick vorhatte, als Gage gestorben ist. Ne? Also als er dann das Blut auf der Straße gesehen hat. Und da können wir alle ab diesem Punkt, ab dem das geäußert wird, können wir alle Aussagen von Gage, die das irgendwie von entschuldigen Lewis oder sowas, können wir einfach wegwerfen. Ne? Also er ist in keinster Weise mehr irgendwie eine Figur, der wir irgendetwas abkaufen können.
Nein. Ich glaube, es ist sogar noch früher, nachdem er gemerkt hat, dass das mit Church möglich ist. Dass das überhaupt möglich ist.
Ja.
Dass der Tod nicht das die letzte Station sein muss.
Genau, ja. Ja, genau. Aber gerade ab diesem Punkt, ab dem Gage gestorben ist, gab es ja immer so wieder diese Sachen. Also wir konnten ja ahnen, dass er das machen wird, weil das ist ja, macht dramaturgisch einfach Sinn. Einfach mal so, ne? Aber trotzdem gab es ja immer diese Äußerungen oder diese Zweifel, ob man das wirklich machen sollte, ob es nicht einfach eher darum geht, den Tod zu akzeptieren und so weiter und so fort. Und wir dachten uns schon, dass das so ein innerer Kampf ist, vielleicht sogar mit ihm, bei ihm. Aber ab dieser Äußerung wissen wir ja, eigentlich hat er das doch schon, war er doch schon drauf getrimmt, seit Gage tot ist. Der hat gesehen, wie er vom Laster erfasst wird. Und da ist sofort vielleicht auch nur unterbewusst der Gedanke gekommen, ja, es gibt ja noch einen Ausweg.
Ne? Ja, absolut. Ja, das ist ja so eine Scheinargumentation gewesen.
Genau.
Die eigentlich darauf hinausläuft, okay, ja, ich mach's.
Ja. Und ich finde in dem Zusammenhang auch diese ganze Sequenz auf dem normalen Friedhof, man muss immer diese Friedhöfe jetzt so komisch differenzieren.
Pleasantville.
Pleasantville. Finde ich auch spannend, dass hier mit sehr, sehr vielen Beschreibungen gearbeitet wird und im Prinzip eigene Gedanken von Lewis deutlich seltener für mein Gefühl eingeflochten wurden, als ich die vorher hatte. Also es gibt sehr, sehr viele Beschreibungen von der Umgebung, dass irgendwie, keine Ahnung, der Honda noch 50 Meter entfernt ist, wie dieser Ast aussieht, ne, und dass er jetzt dabei ist, dass er da diese Gruft entdeckt und so weiter und so fort. Das ist deutlich näher für meine Begriffe an einem autoriellen Erzähler dann wiederum, als es tatsächlich an einer rein subjektiven von Lewis ist.
Ja, und ich frage mich die ganze Zeit, auch als ich gelesen habe, warum wird das so lang gemacht? Aha. Also warum ist dieses Kapitel, in dem er erstmal bis dorthin geht, das ist ja ein Ding, ne? Aha. Warum ist das so, warum ist das so viel? Aha. Warum ist da, klar, Tor verschlossen und dann versteckt er sich ewig, dann kommt das Auto und dann klettert er da rüber und dann hadert er so ein bisschen und dann weiß er nicht und kann er und dann versteckt er sich wieder und dann fällt er da runter. Also es ist so alles so ein ewiges Hin und Her und ich hatte so das Gefühl, ey, komm jetzt, das ist doch jetzt nicht der wichtige Teil, den Weg dorthin zu beschreiben.
Ja.
Vielleicht schon, vielleicht ist es einfach nicht bei mir angekommen, weil die Argumentation ja im Hintergrund läuft. Ja. Ich dachte, der erste wichtige wäre natürlich jetzt, okay, dann steht er davor und er nimmt die Schaufel in die Hand.
Mhm. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es in dieser ganzen Sequenz und auch wiederum bei den Hindernissen, die Rachel ereilen, darum ging tatsächlich, diese Figuren zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt dann eben in Ludlow wieder ankommen zu lassen. Und ich habe überlegt, ob das nicht auch mit dieser unsichtbaren Macht im Hintergrund in irgendeiner Form zusammenhängt.
Na, mit Sicherheit.
Weil wir hatten schon mal diesen Moment, als Louis allein auf dem Friedhof, wo sein Sohn begraben war, stand. Ja. Und da hat er sich gewundert, dass er so völlig ohne Probleme reingekommen ist, dass die Tür offen war, dass da kein Wächter war und so. Und ab dem Punkt hätte es eigentlich losgehen können. Und als diese Tür dann verschlossen war und er dann rüberklettern musste, habe ich mich sofort gefragt, ja, wenn es jetzt darum geht, Gage auf den Tierfriedhof zu befördern, aus Sicht der Macht sozusagen oder dieses unsichtbaren Wesens oder was weiß ich, warum macht das ihm dann jetzt so schwer? Und ich glaube, es geht darum, diese Zeit zu verzögern in einer gewissen Form.
Ach so.
Also wäre jetzt meine These tatsächlich. Weil im Endeffekt Rachel, ich würde mal vermuten, dass sie auch noch in Ludlow ankommt. Trotzdem wird es ja aber erschwert in irgendeiner Form, ne?
Und trotzdem. Ja, sie kommt auf jeden Fall später an, weil er schläft ja und das schattenhafte Wesen ist da schon unterwegs und sie ist noch nicht da.
Ja, ja, genau. Ja. Also, das ist, genau, ja.
Ja.
Also, dass es irgendwie darum geht, dass die zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt in diesem Ort dann jeweils ankommen. Und wann Rachel ankommt, wissen wir ja noch nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt kurz.
Oder es geht darum, dass er. Es ist vielleicht so eine Art. Es könnte ja auch so eine Art Test sein. Oder je schwerer der Weg zu einem Ziel ist, desto befriedigender ist es, das Ziel zu erreichen. Ding. Mhm. Weißt du? So, mit großer Anstrengung und so. Also wie wenn du einen Boss bei Dark Souls 25 Mal machen musst und dann ist das Triumphgefühl wesentlich höher, als wenn du es beim ersten Mal schaffst. Mhm. Ja. Vielleicht hängt damit auch irgendwas zusammen, was mit dieser Macht ist, mit dieser, je stärker die Bindung da ist oder die aufbaut oder der Wunsch, den er hat und dieses Ziel verfolgt, desto größer, schlimmer, schrecklicher ist das Outcome, was dann später dann irgendwie da rausschießt aus Gage oder was auch immer der dann ist. Irgendwie so ein Kram, könnte man jetzt sagen. Oder wir sagen einfach, er hat jetzt noch ein paar Seiten gebraucht und hat das jetzt noch ein bisschen ausgedingst. Das Gefühl hatte ich manchmal so, weil ich hatte es für mich nicht so angesehen. Aber ich war einfach zu ungeduldig, weil ich nicht das sehen wollte, wie er auf den Friedhof geht, sondern ich wollte wissen, wie es dann weitergeht, wenn er seinen Sohn ausgräbt.
Ach so, alles klar. Ja.
Weißt du? Ja, so, ja. Und dann hinterher, okay, das habe ich alles verstanden mit dem, jetzt habe ich den und jetzt muss ich hier aber gucken und dann stellt er fest, naja, okay, pass mal, ich bin so alleine, bin ich hier gar nicht, weil hier ist Nachbarschaft rundherum und die ganzen Häuser sind bewohnt. Ja, ja. Hat er ja auch festgestellt, denn so alleine war er nicht. Ja. Das fand ich wesentlich spannender, als dieses ganze Dahinkommen.
Ja. Also ich fand das toll, weil gerade in diesem Kontrast zu Rachel eben, fand ich das so gut, weil ich glaube, wenn man will, kann man wirklich durch die einzelnen Zeitangaben, die man da drin hat, man kann fast so ein bisschen mitrechnen. Ja, weißt du? Also, dass man sagt, ja, okay, Rachel braucht jetzt 4 Stunden, okay, jetzt ist es so und so viel Uhr, jetzt mal hier, jetzt ist irgendwie Louis um 2 irgendwie in Ludlow angekommen, alles klar, jetzt
muss man noch da hoch. Ja, stimmt, so, ne? Selbst bei Louis waren ja auch Zeitangaben.
Ja,
ne?
Genau, ja. Ja. Seltener durchaus.
Aber es war, ja, man könnte es machen, tatsächlich.
Genau, ja. Ja, und das ist,
ja, okay.
Also ich fand das schön, wie das inszeniert wurde.
Ja, ich hatte irgendwie, trotz dieser langen Beschreibung, hat es irgendwie an Geschwindigkeit aufgenommen, fand ich. Und ich dachte erst am Anfang, okay, oh, jetzt Kapitel 45 fängt mit Rachel an. Dann hat er so diesen Wechsel gehabt. Kapitel Louis, Kapitel Judd, Kapitel Rachel. Und dann hat er in diesem einen Kapitel hat er alle drei gehabt, in 3 Sätzen nacheinander. Ja. Also da hast du sofort dieses, okay, der macht jetzt gerade das da, der macht das da, der macht das da. Es ist alles verortet. Man weiß, okay, wer wann was wo macht. Oder wo jetzt gerade der Stand ist, der ganze der Stand der Dinge. Und dann kann es jetzt weitergehen. Das fand ich ja nicht schlecht.
Es wird sogar so eine Parallelisierung von Judd und Louis vorgenommen. Ne? Also dass Judd überlegt, in das Haus einzubrechen und dann irgendwie sich denkt, ja, wenn das jetzt jemand sehen würde, könnte man mich ja für den ältesten Einbrecher der Welt halten.
Ah, ja.
Und bei Louis wird
auch
vom ältesten Grabräuber der Welt gesprochen.
Ja, ja, also, ja, genau, richtig.
Also so eine Parallelisierung, die auch so diese Zeitlichkeit dann einordnet, wo man sich vielleicht denken könnte, ah, okay, die sind jetzt ungefähr vielleicht zur selben Zeit bei ihrer Tätigkeit und versuchen diesen Einbruch, ne? Und dann geht die Zeit weiter, sodass wir auf so einen Nullpunkt gesetzt werden als Leser dann vielleicht auch.
Ja, ja, ich verstehe, was du meinst.
Ja.
Das fand ich gut. Ich fand den Kniff gut. Ich bin gespannt, wie das dann weiterläuft.
Absolut, ja.
Also kann ja auch nur jetzt der Mittel zum Zweck gewesen sein, um alle dann an einen Ort zu kriegen. Und dann geht das aber los. Weil was passiert, wenn die alle in einem Raum sind und mit derselben Situation konfrontiert sind? Wechselt er dann auch die Szene aus, also die Perspektive für dieselbe Szene? Oder bleibt er dann bei Vielleicht verabschieden wir uns tatsächlich von Louis.
Vielleicht machen wir das, ja.
Es ist ja wirklich möglich, scheinbar. Mhm. Weil das könnte ja jetzt auch sein. Das könnte ja tatsächlich auch so eine Art Übergang sein zum wir wechseln die Hauptperson. Und am Ende kommt raus, dass Alan Ripley der Hauptdarsteller ist. Also über Alien halt.
Ja, ja.
So, weißt du, also dass es Rachel ist, die am Ende die Verantwortung übernimmt.
Darüber habe ich auch nachgedacht, ja.
So, na gut, okay. Da können wir ja mal in den Ausschau. Aber fällt mir gerade noch was ein, was passieren könnte. Aber da kommen wir später dazu. Ja. Okay. Willst du was weitermachen? Ansonsten würde ich gerne Pasco nochmal ansprechen.
Ja, mach das.
Weil Pasco kam jetzt wieder raus und unsere Frage ist ja die ganze Zeit, was zum Geier hat jetzt eigentlich Pasco mit Louis zu tun. So richtig klärt sich es nicht. Mhm. Ellies Traum interpretiert sie so, dass Pasco irgendeine Verbindung zu Louis hat, weil Louis in dem Moment da war, als Pasco entkörperlicht wurde, also gestorben ist. Das weiß ich jetzt noch nicht, ob mich das jetzt so abholt oder so, ob so komplett erschließt, weil er war ja, also sie haben ja vorher miteinander gesprochen. Mhm. So, vielleicht war das schon diese Phase und irgendwie hat er ja auch Louis gekannt. Mhm. Aber vielleicht hat nicht Pasco gesprochen, sondern vielleicht hat einfach das Wesen gesprochen, durch Pasco durch. Mhm. Ja? Ja. Vielleicht war Pasco ja eigentlich schon tot. Mhm. Und also als der da reingetragen wurde, war der vielleicht einfach schon tot. Mhm. Und dieses Wesen hat die Möglichkeit genommen, Louis irgendwie zu ranzuholen.
Ja.
Also auch. Irgendwie zu.
Ja.
Es ist ja eine Warnung eigentlich gewesen.
Eigentlich ist es eine Warnung gewesen, aber ich finde, oder habe mir die Frage gestellt, ob nicht gerade diese Warnung auch in Verbindung mit dem Traum, den Louis dann in der nächsten Nacht hat.
Der ja auch Pasco, eine Warnung war.
Genau.
Und Ellie wurde ja auch gewarnt von Pasco.
Richtig, aber ob das nicht dazu führt dann im Endeffekt, dass Pasco vielleicht gute Absichten hat und die alle warnen möchte, aber dass nicht genau das dann dazu führt, dass sie eigentlich erst auf diesen Friedhof gebracht werden.
Ja, aber ist die Frage, wer warnt denn?
Ja, ich würde Pasco nennen. Also
wer ist denn das, der da warnt? Wer ist der? Das kann doch nicht Pasco gewesen sein. Die kennen sich doch nicht.
Ja.
Wenn wir davon ausgehen, dass irgendwas durch Pasco durchgesprochen hat. Oder ihn in. Also die Träume, die ja da waren. Mhm. Und auch mit Ellie da. Wer ist es denn? Weißt du, wir reden hier von dieser Macht, von diesem Ding, was da zerrt und da die Leute hypnotisiert, einschläft und nicht nach Latlo kommen lässt. Mhm. Aber was sorgt denn dafür, dass er da gewarnt wird, nicht rüberzugehen? Oder ist es dieses umgekehrte Psychologie-Ding von wegen, hier geht er auf gar keinen Fall?
Daran habe ich gedacht, ja. Also tatsächlich hatte ich jetzt erst im Kopf, dass es tatsächlich Pasco ist. Aber so wie du das jetzt erklärst, macht das eigentlich keinen Sinn, das stimmt. Aber was umgekehrte Psychologie angeht, würde das ja aus meiner Sicht schon Sinn machen. Denn das würde ja in den Plan dann irgendwie schon reinpassen.
Weil aber warum denn Ellie?
Ja, lass mal ausbrechen. Also wenn wir jetzt darüber reden, dass das haben wir beim letzten Mal festgestellt, dass diese Macht oder dass der Machtraum, sagen wir es mal so, nicht wirklich definiert ist. Dass das auch zusammenhängen kann, zum Beispiel schon mit sowas wie zwei freigewordenen Plätzen in einem Flugzeug. Ne?
Vermuten wir.
Genau, vermuten wir. Also das wurde ja auch ausgesprochen von einer Figur. Ich glaube von was? Nee, es war Louis.
Von Louis wurde das mal vermutet.
Oder es wurde gedacht zumindest.
Ja, ja.
Gleichzeitig haben wir diese Veränderung bei dem Lastwagenfahrer, der sich plötzlich dachte, ohne einen Grund gebe ich jetzt mal ein bisschen mehr Gas.
Ja,
ne? Und das
genau.
Führte, ne? Also diese Macht hat anscheinend auch, oder es besteht die Möglichkeit, dass diese Macht einen gewissen Einfluss auch auf Menschen hat. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass Pasco ja auch durch einen Unfall gestorben ist. Das heißt, wenn man das so weiterdenkt, könnte man ja auch sagen, vielleicht lag sogar der Tod von Pasco bereits in der Macht dieser Macht, um das mal so zu sagen.
Ja.
Sodass man im Prinzip da diesen toten Menschen hat, der dann wiederum als Sprachrohr fungieren kann, um Louis durch diesen Trick der umgekehrten Psychologie darauf zu bringen, irgendwie sich für diesen Tierfriedhof zu interessieren. Weißt du?
Mhm.
Und warum Ellie ist jetzt die Frage, weil Ellie dann irgendwie schon in ihren Angstzuständen ja einen gewissen Einfluss auf Rachel hat. Sodass Rachel wiederum dazu gebracht wird, nach Latlo zurückzukehren.
Ja, aber das wissen wir jetzt, weil es jetzt passiert. Das ist ja jetzt nicht.
Ja, genau, richtig. Das erschließt sich so, also hat sich für mich jetzt so langsam dadurch erschlossen in den letzten Kapiteln. Oder
ja, aber warum Rachel nach Latlo zurückschicken, um sie dann davon abzuhalten, nach Latlo zu kommen?
Wir wissen ja nicht, was diese Macht vielleicht mit Rachel vorhat. Das wissen wir ja nicht. Also ja, wir wissen ja nicht, ob es bei Gage endet.
Momentan wissen wir, dass sie versucht, dass sie Rachel von Ludlow fernhalten will.
Wir wissen, dass sie sie abbremsen will zumindest. Dass sie vielleicht erst zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Ludlow kommen will. Ob sie komplett wegbleiben soll, weiß ich nicht.
Das ist mir zu kompliziert.
Meinst du?
Ja, also wenn das wirklich ein Plan wäre, zu sagen, okay, pass auf, es geht darum, dass Louis seinen toten Sohn da oben begräbt, dann würde ich doch Rachel und Ellie in Chicago lassen.
Ja.
Warum hinkommen? Es sei denn,
ja.
Es sei denn, es läuft über die emotionalen Verbindungen und die Emotionen und dieses Band der Familie, dieser verstehst du, was ich meine? Mhm. Vielleicht über Trauer, über Schmerz, über, ich weiß es nicht, es passt noch nicht rein. Mhm. Es passt noch nicht, passt noch nicht so zusammen. Ich könnte es mir bei King vorstellen, dass er sich so ein Kram ausdenkt, weißt du, das ist am Ende so ein bisschen, ja, okay, ist ein bisschen konstruiert, die Nummer, aber wir nehmen das jetzt mal so in Kauf. Aber irgendwie passt das in die Logik noch nicht rein. Mhm. Und es beantwortet noch nicht die Frage, also mit diesem, also Pasco passt da noch nicht rein.
Mhm. Okay.
Und umgedrehte Psychologie, das klingt so, finde so ein Wesen, was so straight ist.
Na gut, das kann ja jeder Mensch verwenden schon. Also da würde ich jetzt nicht tatsächlich den Cut machen.
Ja, das sieht so nach Intelligenz aus.
Ja, nur das ist
nicht,
ja nicht aus.
Nicht nach Intuition und Animalischem. So sieht es gerade erst aus. Okay. Weißt du? Das ist eher für mich keine Ahnung, ich habe jetzt kein passendes Beispiel aus der Natur oder so, aber wenn du hast einen Baum, meinetwegen, der rundrum nur mit giftigen Sträuchern voll ist, damit da keiner rankommt, oder Dornen, die da rankommen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, da hast du nicht irgendwas, also irgendwie so in dieser Richtung sehe ich, was Animalisches. Mhm. Nichts, was denkt, ja, pass auf, wenn ich das jetzt mache, dann mache ich das und dann das, so mit doppeltem Boden und um die Ecke denken und so. Das ist mir zu intelligent. Das ist mir
aber wie gesagt, ich finde diese Triggerpunkte, die bereits darauf hinweisen, dass so etwas möglich wäre, wie eben die Flugtickets, wie eben der Typ, der das Kind dann überfährt. Ich weiß nicht, irgendwie bekomme ich dadurch das Gefühl, vielleicht so ein Plan dahinter steckt in irgendeiner Form.
Ja, aber woher weiß es, kennt es Louis?
Was?
Woher kennt es dann Louis? Also wenn Pasco war ja am ersten Tag da.
Ja, ja.
Da ist mit Church noch nichts passiert. Da waren die kurz auf dem Friedhof oben, haben den kurz besucht. Mhm. Und da war ja noch heile Welt in der ganzen Nummer.
Ja.
Weißt du?
Aber muss es wirklich Louis in irgendeiner Form persönlich kennengelernt haben? Also wir haben ja auch diese Geschichte von... Ja, aber
hat ihn als Louis angesprochen.
Ja, genau. Aber du hast ja gerade gefragt, woher kennt es Louis? Und das kann ja auch sein,
woher weißt du, dass es das Louis ist und nicht der Typ, Mann, Arzt, was auch immer. Es ist Louis.
Ja, aber woher wusste zum Beispiel wie hieß er? Timmy Bateman? Woher wusste der diese ganzen Sachen von seinen Freunden? Für die er eigentlich gar nicht wissen kann. Also es scheint ja schon irgendwie so etwas Übergeordnetes, Allwissendes zu geben, so etwas, jetzt sind wir bei Oz, etwas Göttliches dann irgendwo auch, etwas, was so über den Dingen zu schweben scheint. Deswegen bin ich da noch so ein bisschen,
böse im Hintergrund.
Ob das nicht vielleicht größer ist.
Aber vielleicht kennt das Böse im Hintergrund wirklich einfach jeden Namen.
Ja, vielleicht, ja.
Ja, genau. Und Louis ist jetzt der Auserwählte gewesen.
Ja.
Kann ja sein, dass das da wartet. Also wie er es beschrieben hat in diesem Disney World Freizeitpark, dass im Grunde alle irgendwie da sind und hinter allem steckt der Tod, steckt Oz. Und so kann es ja in Ludlow genauso sein. Es kann ja auch sein, dass wir haben jetzt nur Louis' Perspektive, aber es kann ja sein, dass wenn Leute anderswo sterben und ganz normal auf dem Friedhof landen, dass die vielleicht einfach vorher das Wesen haben. Wie ich sehe das Licht am Ende des Tunnels, ich sehe mein Leben am Ende irgendwie nochmal vorbeiziehen und so ein Kram. Nee, da kommt halt einfach irgendeine Stimme, die zu einem spricht und sagt, hallo, ich habe ja auf dich gewartet. So, kommst jetzt mit oder was?
Jetzt bist du da.
Jetzt bist du dran.
Ja, genau.
Weißt du, ich meine?
Das
wissen wir ja nicht.
Das wissen wir nicht.
Weil die dann irgendwie sterben, die sind ja dann auch tot und bleiben es auch. Und dann können ja nicht davon berichten. Und das kann ja auch als Halluzinationen letzte Gedanken irgendwie abgetan werden.
Ja.
Es kann ja da sein, es kann ja alles durchdringen. Mhm. So wie wenn man das so als mit der Luft einatmet. Mhm. Es ist einfach da.
Ja.
So, und nur dort ist es gerade, ist gerade so ein Riss drinne, weil man eben hinten wieder rauskommt.
Mhm. Ja.
Weil auf dem Pleasantville-Friedhof kommst du hinten nicht wieder raus.
Ja.
Da bist du da.
Ja, genau. Also vermutet man zumindest, ne? So, also das ist.
Ja, gut, was, okay. Ja, gut. Ja, genau. Anhand der Leichen, die da waren, geht man davon aus, dass es nicht ist. Ja, das stimmt. Ja,
ganz genau. Was hast du noch so?
Ja, Oz, wo wir gerade von Oz gesprochen haben. Ich habe jetzt nochmal geguckt. Mhm. Es ist wohl so, das Ding heißt ja The Wonderful Wizard of Oz.
Zauberhafte Welt.
Zauberhafte Welt ist Oz, genau. Wo Oz das Land ist, ja. Aber gleichzeitig scheint auch der Zauberer als Oz bezeichnet zu werden.
Ach, okay. Mhm.
Also der Zauberer Oz, der ja am Ende nichts weiter ist als ein Typ, der auch dort in dieser Welt gestrandet ist und mit Hebeln und Nebelmaschinen und so und Lautsprechern irgendwie arbeitet, aber eigentlich nur ein Mensch ist. Aber bevor die das rausfinden, ist es halt der Zauberer, der hat magische Fähigkeiten, der erscheint in unterschiedlichen Formen, jedem anders und hat die große göttliche Stimme und steht hinter allem und selbst hinter den, über den, diesen Hexen dort, die da sind, irgendwie die Westen und Osten und so ein Kram. So. Also es ist irgendwas Großes, also es ist auch ein Ding, also es ist ein Typ. Also kann jetzt, ich glaube, das ist ja, halt einfach. Das haben wir jetzt einfach nicht gewusst.
Ja, okay.
Ja. Das haben noch nicht so ganz erschlossen, warum die Welt Oz heißt und der Zauberer dann auch noch Oz. Und
okay, ja. Also ich meine, gut, ja, das ist mit diesem Bezug zum Zauberer von Oz, wäre jetzt die Frage, ob wirklich, ob sich King einfach da diesen Namen dann irgendwie entlehnen wollte und was ganz anderes beschreiben wollte oder ob es wirklich irgendwie einen Bezug zu diesem Film gibt oder zu dieser
Naja, Vorlage. Es wird einen Bezug geben, weil wenn das der letzte Teil heißt, der große, schreckliche Oz, dann muss es, glaube ich, irgendwas damit zu tun haben. Ja, und vielleicht fällt ja auch mal der Vorhang. Wir gucken, sehen, was dahinter ist.
Bisher hatten wir ja immer diesen, oder wir hatten mal diese Interpretation, dass es irgendwie so eine Art Prozess ist, ne? Dass das Gute in das Schlechte so umgekehrt wird, sozusagen. Das
war
so eine Interpretation so ein bisschen. Was wir ja an vielen Stellen im Prinzip hatten, also mit Church zum Beispiel, generell mit dem Heim irgendwie, mit diesem Haus von der Familie Creed, ne? Was so, wo jede Ecke dann irgendwie in einen schlechten Gedanken sozusagen umgewandelt wird. Also man assoziiert alles mit irgendwie etwas Schlechtem auf einmal, mit Erinnerungen an Gage, was aber ganz schlimm ist, weil es halt Trauer verursacht und so weiter.
Ne? Ja,
so.
Genau.
Das fand ich übrigens auch nochmal ganz spannend. Diese Örtlichkeit oder generell die Örtlichkeit, ich fand das tatsächlich richtig gut oder freue mich auf diesen letzten Akt, weil wir dann wahrscheinlich ja wieder rein in dieser Siedlung in Ludlow sind, wo diese zwei Häuser sind. Ne? Also alles wird sozusagen auf diesen Ursprung zurück.
Von den Creeds und den Crandalls.
Genau, richtig.
Ja.
Dass das wieder zurück.
Ja, da war man lange nicht mehr, ne?
Richtig. Und das, ich finde, das vermisst man auch so ein bisschen. Das ist spannend.
Jetzt, wo du sagst, hatte ich zwischendurch auch den Gedanken, ach, jetzt ist er wieder zu Hause.
Ja.
Ach, guck mal.
Ja, und das liegt auch daran, dass das, glaube ich, so die einzigen Orte sind, die so richtig genau beschrieben werden in diesem Buch. Du hast ansonsten in letzter Zeit relativ viele verschiedene Orte gehabt. Du hast dieses Beerdigungsinstitut gehabt. Du hast dann erstmal den Friedhof gehabt bei der Beerdigung. Du hast dieses Motelzimmer gehabt und so und diesen Werkzeugladen, wo sich Louis das gekauft hat. Das aber nichts wurde so richtig ausbuchstabiert und genau beschrieben. Und hier hast du eine richtige Vorstellung im Prinzip davon,
außer wie das aussehen könnte. Außer der Pleasantville-Friedhof.
Das wollte ich auch noch sagen. Hier hat man das tatsächlich, weil es sehr, sehr genau beschrieben wird, auch in einer gewissen Weise, wo du sogar tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen, dir eine Karte aufmalen könntest, wie das aussieht, aber es ist schon.
Man hat ein richtiges Bild vor. Man hat
eine sehr schöne Vorstellung davon, ne? Ja. Auch mit dem, dass genau gesagt wird, er schaut durch das Gitter nach draußen und sieht den Honda in 50 Meter Entfernung und so. Und man bekommt so ein Gespür für diese Verhältnisse, was da jetzt eigentlich noch für einen, in Anführungsstrichen, weiten Weg vor sich hat, weil ja im Prinzip die Straße auch belebt ist. Den
ganzen Weg drum rumgehen muss noch,
genau.
Und man hat also diese Vorstellung, dass diese Straße, wo der Honda ist, dahinter sind diese klassischen Suburb kleinen Familienhäuser, Reihe an Reihe, so mit dieser Treppe, die zur Veranda hochführt und Und so in so einem Karree sehe ich das irgendwie so, rundherum ist das irgendwie abgeschlossen.
Ja, ganz genau. Ich meine, und vielleicht auch noch der Tierfriedhof, ne? Das bekommt man ja auch relativ genau beschrieben.
Ja, aber ich finde das, find das so krass, dass der halt einfach keine Rolle spielt, ne?
Der im normale, Grunde. Sozusagen.
Ja, vorne. Ja, der Pet Sematary. Ja. Also, ne? Das war, vielleicht ist die Initialzündung, klar. Mhm. Aber eigentlich geht man immer darüber hinweg. Mhm. Weißt du so? Ja, okay. Ja. Er ist auch noch da. Jetzt müssen wir halt über das Totholz drüber, damit wir dann zum Richtigen können. Ja. Für die Erwachsenen.
Ja, ja, genau. Was aber auch ein schönes Symbol ist, finde ich, weil da könnten sozusagen die Tiere und alle zur Ruhe kommen und es würde nichts weiter passieren. Aber so nach dem Motto, ja, eigentlich wollen wir das doch nicht. Ne? Eigentlich wollen wir schon darüber hinausgehen und eigentlich wollen wir ja, dass hier sozusagen aus unserer Sicht, der Sicht des Lesers, dass das jetzt vielleicht nicht die beste Idee für die Familie ist, aber wir wollen ja Action haben. Ne?
Ja, und es ist, komm, ihr Kinder, macht mal, begrabt mal eure,
ja, genau.
Begrabt mal eure Tiere, euren Hamster, der immer gelaufen ist.
Richtig. Ja.
Oder und haltet den irgendwie in Erinnerung und so weiter und mäht den Rasen von mir aus. Aber ich gehe mal weiter. Mhm. Ich mache mal das richtige Geschäft da oben.
Ja, ganz genau. Ja.
Ich habe noch was zu Rachel und Louis.
Ja.
Ich fand das schön, dass wir haben ja Rachels Perspektive übernommen bekommen. Mhm. Und sie hat so ein bisschen, als sie an Louis gedacht hat, hat sie so ein bisschen an die Zeit der tiefen Trauer gedacht und hat beschrieben, dass sie ihn, eigentlich hat sie versucht, ihn zu hassen, weil er nicht in der Lage war, sie zu trösten. Das hatten wir auch als Thema, ne? Als sie da gerade in dem Diner an dem Tisch saßen und Judd gesagt hat, naja, hier, was ist denn jetzt hier? Kümmere dich doch mal. Und er einfach nicht reagiert hat, sondern dass er dann Steve Masterton übernommen hat.
Wo man sich auch schon denkt, ja, irgendwie, er könnte das machen, aber wir bekommen ja Rachels Perspektive nicht. Aber jetzt kriegt man sie sozusagen.
Ja, und es hat sich ja bestätigt.
Ja, genau.
Also es ist ja wirklich so, sie hat es ja wahrgenommen. Mhm. Ja? Mhm. Sie war nicht so ausgeschaltet, zumindest ohne die Spritzen, wie sie es dann eigentlich, wie sie dargestellt wurde, laut Louis. Mhm. Und sie hat versucht, ihn zu hassen, weil er nicht zugelassen hat, dass sie ihn trösten konnte.
Mhm.
Also in beide Richtungen. Mhm. Ja? Mhm. Also ist für ihren Trauerprozess ist es wichtig, dass sie getröstet zu werden als Nehmerin und dass sie aber auch trösten kann, ihren trauernden Mann, der ja faktisch nicht getrauert hat.
Mhm. Genau, ja.
Also das konnte er ja nicht. So. Und er konnte ja auf sie nicht eingehen, weil er wusste, okay, das, ja, jetzt, Geduld, dann spielt das hier keine Rolle mehr, weil ich habe ja einen Plan. Mhm. Und genauso ist er damit ja auch so durch die Gegend gelaufen.
Ja, absolut.
Also der Tod hat ja nicht stattgefunden, so richtig.
Im Prinzip nicht, ne.
So, und ich finde es so interessant, dass ihr das so aufgefallen ist.
Ja.
Dass es so wichtig ist.
Genau.
Und dass es gefehlt hat. Und dass es was bei ihr verursacht hat.
Ja. Was im Prinzip nur Judd bemerkt, was wir von ihr aber bis dato gar nicht artikuliert bekommen haben. Ne? Und was wieder so dieses Spiel hier im Prinzip zeigt, dass wir zwar die ganze Zeit über das Buch hinweg die Perspektive von Louis hatten und dann eben auch nur seine Gedanken, seine Interpretation oder sonst was bekommen haben, aber das, was eigentlich in den Menschen tatsächlich vorgeht, bekommen wir nur, wenn wir deren Perspektive sozusagen bekommen. Also wenn wir in deren Kopf reingucken können im Prinzip. Ne?
Ja.
Also so dieses Ding zwischen oder dieses Spiel mit Hauptcharakter, Nebencharakter, was wir hier jetzt ganz klar haben, wenn wir die ganze Zeit Rachel dann auch mal begleiten über so ein paar Kapitel hinweg, ne? Und auf einmal dann ihre Gedanken und Gefühle und so bekommen. Und auf einmal wird uns das eröffnet und wir merken eigentlich so richtig, ach nee, da steckt ja nicht nur irgendwie ein Nebencharakter drin, sondern da steckt ja noch viel, viel mehr.
Es ist eine Mutter, ne?
Ja.
Und Ehefrau und Trauernde.
Genau. Das deutet sich an in diesen Erzählungen um den Umgang mit ihrer Schwester früher und so, ne? Dass da mehr drin steckt, aber so richtig dieses Reingucken und dieses Mitfühlen, wenn man so möchte, das bekommen wir im Prinzip nur in diesen Momenten dann mal.
Genau. Ja. Und wir verfolgen weiter den Weg, dass sich Louis aus seinem Familienkreis, aus dem Freundeskreis immer weiter entfernt. Also wir haben Louis kennengelernt als einen sich sorgenden Vater, der sich um die Kinder gekümmert hat, der sich um Rachel gekümmert hat, ne? Und auch irgendwie schockiert war und bestürzt war, wenn es Rachel wieder schlecht ging, wegen dem ganzen Todesthema, was ja immer aufgekommen ist. Mhm. Und dass er Vermutungen darüber angestellt hat, woran das liegen könnte. Also hat sich irgendwie so in sie hineinversetzt und versucht, ihre Perspektive einzunehmen. Das ist ja jetzt, also das ist ja mit dem Tod von Gage, ist das ja komplett raus gewesen. Mhm. Dann hatte das ja gar nicht mehr gemacht. Der war ja nur bei sich, körperlich noch anwesend, aber nur bei sich. Mhm. Und jetzt ist er ja richtig alleine. Der ist ja körperlich alleine, der ist geistig nur darauf, auf dieses eine Ding fokussiert, völlig raus. Judd ist keine Rede wert, warst beim letzten Mal schon einmal am Auto, dann auch nie wieder. Und dann kam ja die eine Stelle, wo er zwischendurch dachte, ach, Leute, ich am liebsten hätte ich hier, ich hätte die Uni hätte ich am liebsten nicht kennengelernt, ich hätte Maine am liebsten nicht kennengelernt und die Crandalls auch nicht. Ja. Weißt du, so, ich will das alles nicht haben. Ja. Ich will allein nur damit sein. Mhm. Ja, das ist so wie so Suchtverhalten, wenn du so alles wegmachst und du hast dein Mittel der Sucht hast du jetzt da und mehr brauchst du gar nicht und alles andere geht vor die Hunde. Ja. Ist aber auch scheißegal. Ja ich habe mir jetzt mein freies Wochenende rausgeholt, alle Telefone abgeschalten, runtergemacht. Weißt du, so ein Kram irgendwie, so sehe ich das. Ja. Einer, der sucht sich jetzt seinen Schuss.
Ja, das isoliert ihn so auch von den anderen
absolut.
Menschen.
Absolut.
Und es rückt ihn im Prinzip in die Nähe dieser Macht dann irgendwie näher. Also weg von der Familie und näher sozusagen an den Friedhof und so.
Ja, und weg von dem möglichen gegensätzlichen Einfluss der Stimme der Vernunft von Judd.
Genau, richtig. Was ich übrigens auch sehr, sehr spannend finde, weil, also ich habe jetzt das Buch nicht gelesen, aber ich kenne die Verfilmung zu The Shining.
Achso, ich dachte von Friedhof der Kuscheltiere.
Achso, ich lese das eigentlich die ganze Zeit gerade. Nee, aber bei The Shining ist es ja auch so, dass du im Prinzip in der Verfilmung zumindest am Anfang Jack Nicholson mehr oder weniger folgst. Der ist zwar schon relativ irre, aber ich habe gehört zumindest, dass das ein Unterschied ist zum Buch, dass er da sehr langsam im Prinzip diesen Prozess erst durchmacht. Ne?
Ja.
Also Kubrick hat da ja einen anderen Ansatz, aber auch da shiftet dann die Perspektive im Verlauf des Films hin zu seiner Frau, Wendy heißt sie, glaube ich, befördert dann Jack Torrance, heißt die Figur, ne? Jack Torrance, also den Vater, dann in die Rolle eines Antagonisten, in so eine Quelle der Gefahr, wenn man so will, dadurch, dass er dann versucht, seine Familie umzubringen.
Ja.
Und auch er wird ja von so einer fremden Macht affiziert, die dann im Endeffekt das Hotel oder die ehemaligen Bewohner oder Bediensteten des Hotels dann irgendwie darstellen. Ne? Also das scheint so ein Thema zu sein bei King.
Ich glaube, in dem Buch war es ein bisschen anders. Da hast du mehrere Wechsel gehabt.
Ah ja, okay.
Da war, glaube ich, Danny Torrance auch hauptsächlich. Ah, also ja, der ist da, der war da auch Danny. Ich glaube, da waren alle drei.
Okay, gut.
Relativ. Und da war das Haus auch, hatte eine andere Funktion. Mhm. Also da war nicht er hauptsächlich das Objekt der Bedrohung, wohl auch, ich weiß schon länger her, aber da ging es eher darum, dass das Haus das große Objekt war, was da gegen die gearbeitet hat.
Ja. Okay, alles klar. Ja. Nee, du hast ja auch, also du hast schon recht, also auch in Bezug zur Verfilmung hast du ja relativ häufig die Perspektive von Danny dann schon noch. Aber dass man auch Wendy mal folgt in diesem Überlebenskampf im Film, das hat man eigentlich erst gegen Ende dann, wenn der Vater ausrastet.
Ah ja, okay. Gut, das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, ja.
Ah ja,
okay. Ja, stimmt.
Ja.
Ja, gut, okay. Lass mal stehen, ich bin mir jetzt gerade so unsicher. Aber ich finde das ja, ich weiß auch nicht mal, was ich sagen wollte.
Okay.
Ich habe mir ein bisschen gedacht, Judd. Ich dachte vielleicht ein bisschen, dass wir von Judd noch ein bisschen was erfahren.
Dachtest du?
Ja. Okay. Wir haben so ein bisschen so einen Einblick gehabt von Rachel, die ja dann gesagt hat, naja gut, wie sie sich jetzt fühlt und wie sie das alles so sieht und dass sie da losgeht, dass sie sich über ihre Eltern hinwegsetzt und dass sogar Ellie sagt, Schnauze jetzt alle, lass die das jetzt machen jetzt. Mhm. Ja, so.
Ja.
Und ich dachte erst, die fliegt mit Ellie wieder zurück. Mhm. Aber macht sie ja gar nicht. Mhm. Das habe ich beim zweiten Lesen erst mitbekommen. Ich dachte, ja stimmt, Ellie bleibt zurück.
Ellie bleibt zurück,
ja. Die bleibt ja da.
Mhm. Mhm. Ja, aber du hast ja gerade gefragt oder hast gehofft, dass man von Judd noch ein bisschen was erfährt.
Ja.
Und das finde ich aber auch eigentlich dann doch ziemlich gut gelöst und ziemlich spannend, dass man nichts von ihm erfährt. Dass ich es aber interessant finde, dass man diesen Wunsch dann doch hat. Weil ja schon das eine sehr, sehr ambivalente Figur in einer gewissen Weise ist. Also auf der einen Seite.
Ja, eben. Ja. Hat er nur die Katze getötet oder nicht?
Ja, das steht immer noch so ein bisschen im Raum.
Daran gedacht hat, bevor er eingeschlafen ist.
Und will er dann vielleicht auch, dass dieser ganze Friedhofsnummer in Gang geht und so? Ne? Das weiß man ja nicht so richtig.
Hätte auch sein können.
Nicht mehr. Und auf der anderen Seite hat er ja auch diese lange Vorgeschichte und schon lange in dem Dorf. Und da steckt theoretisch ganz viel Wissen drin, was wir ja aber gar nicht bekommen haben, weil das ja wiederum eine Figur ist, in deren Kopf wir wiederum gar nicht reingucken können.
Nein, und da erfahren wir nur was, wenn er es jemandem erzählt, Louis in dem Fall.
Genau.
Durch die Geschichten.
Genau.
Oder wenn Louis beharrlich genug ist und ihm das Zeug aus der Nase zieht.
Ja. Und auch das kann sich als vollkommen falsch herausstellen. Er hat ja auch mal behauptet, niemand hat versucht, auf dem Friedhof Menschen begraben.
Ist ja eine Lüge gewesen. Und dass der Bulle halt dann scheinbar doch eine Nummer aggressiver war, als die Geschichte das so hergegeben hat.
Und das ist für mich tatsächlich so ein bisschen das Grundthema eigentlich dieses Buches, oder ich sag mal so ein wichtiges Grundthema, nämlich die Perspektivität von Menschen grundsätzlich. Dass wir uns eigentlich, wenn wir Menschen gegenüber sind, uns in keinster Weise sicher sein können, was dort drin vorgeht. Und dass wir vielleicht das, was wir herausinterpretieren aus Menschen, ihre, was weiß ich, ihre Vorlieben in einer gewissen Weise, ihre Gedanken, Emotionen und so weiter, dass all das im Prinzip auch vollkommen falsch sein kann. Was eigentlich erstmal ein relativ banaler Gedanke ist, wenn man es so sieht. Aber ich glaube, dass man im Alltag gar nicht so sehr das sich so bewusst macht. Und das finde ich dann schon spannend.
Aber nicht falsch im Sinne von, ich werde belogen, sondern dass andere Sachen drüberstehen, die dazu führen, dass man diese Schlussfolgerung ziehen könnte.
Genau.
Ja, also, dass jemand zum Beispiel total arrogant wirkt, wobei er ja eigentlich schüchtern ist.
Ja, zum Beispiel.
Und wenig sagt und eine versteinerte Miene hat, weißt du?
Ja, und was vielleicht auch mit einer gewissen Hintergrundgeschichte eines Menschen zu tun hat, die man gar nicht kennt, von dem man gar nichts weiß.
Absolut, genau. So. Und dass man auch nur so viel nehmen kann, wie einem gesagt wird.
Genau, richtig.
Und alles andere ist
Interpretation.
Interpretation, ja.
Genau.
Ich fand dieses Mantra nicht schlecht, weil Church jetzt eben anders war.
Ach so, ja.
Weißt du, der ist jetzt da. Ach ja, stimmt, den gab es ja auch noch. Der war ja mein Problem. Ja. Ist er ja jetzt nicht mehr. Schon eine Weile nicht mehr. Und das ist, er ist ja nun nicht mal nur mehr kein Problem mehr, sondern naja.
Ja, genau.
Ach, es ist halt Church. Den habe ich zwar, ich habe zwar alles abgeriegelt und den rausgebracht und jetzt ist er trotzdem drin.
Naja. Kann eigentlich nicht sein, muss irgendwas Übernatürliches sein. Aber hey, komm, wir akzeptieren es mal.
Church ist eben anders.
Ja. Weißt du, so. Auch das so eine vollkommene Abkehr von Rationalität.
Absolut. Vollkommen.
Also, das ist vollkommen egal.
Ist nichts mehr an Ort und Stelle gerade, weil er einfach so da ist. Und dann habe ich gedacht, mein Gott. Gott, das ist so, naja, kann ich jetzt auch nicht mehr machen. Weißt du, so hingenommen, okay, ich habe jetzt irgendwie die Büchse der Pandora geöffnet, gut, jetzt ist es eben so. Jetzt müssen wir damit leben.
Genau. Und auf eine gleiche Weise wirkt ja irgendwie auch so diese Vorstellung, dass er, ja gut, wenn Gage jetzt zurückkommt und so aggressiv ist, ja, ich habe ja noch meine Spritzen da, ne, dann hake ich mir das halt rein, dann ist das Problem auch erledigt, so nach dem Motto.
Das ist alles in derselben Schublade.
Ja.
Ja, oder einfach dieses, hat Gage schon wieder Ellie geschnitten, naja. Gage ist halt eben jetzt anders.
Ja, genau. Weißt du, so. Hat er schon wieder versucht, ihr die Kehle durchzuschneiden?
Ja, ist der schon wieder Ratten? Gage ist halt eben anders.
Gage? Vorsicht.
Du sollst doch im Garten sein. Ach, du Schlinge wieder.
Ja.
Und dann kommt so ein Abspann, wo diese Linse so kleiner wird und auf Gage und der guckt so in die Kamera.
Gut. Ja, aber bist du schon so weit, über Zukunft zu sprechen?
Warte mal, wir haben einmal noch, wir haben das Skalpell, was... Also ich gehe davon aus, dass es Skalpell ist. Mhm. Weil ich habe das habe ich erst mitbekommen, als ich das zweite Mal gelesen habe, weil ich so felsenfest der Meinung war oder in der Annahme war, der nimmt sich die Spritzen raus.
Ach so, okay.
Und dann habe ich einfach überlesen.
Okay. Ja.
Und der geht rein und holt sich die Hodenspritze raus und versteckt die, damit er die nicht benutzen kann. Solche Gedankengänge hatte ich. Mhm. Und dann habe ich gelesen, warte mal, ich habe die Sätze mehrfach gelesen, aber diesen einen Satz, er schiebt diese Medikamente zur Seite, er schiebt die Ampullen zur Seite und er schiebt die Spritzen zur Seite. Wieso schiebt er das zur Seite?
Ach so, okay.
Weil er nimmt es doch raus.
Mm, okay, verstehe.
Macht aber nicht. Mm. Es ist das Silbrige. Und es passt ja auch zu Ellies Traum.
Ja, genau.
Die gesagt hat, hier, er hat Daddys Messer.
Genau. Ist aber auch, also bist du auch sicher, dass es Gage ist, sozusagen?
Ja, klar. Good. Also ich bin auf jeden Fall sicher, dass es Gage ist.
Ja. Nee, alles
wer,
gut.
Wer
nee,
sonst?
Das, nee, es ist schon. Nee, du, also.
Jetzt noch was Neues einzuführen, wäre
also,
zu spät.
Also, das ist vielleicht ein Spoiler. Ja,
das ist Gage
tatsächlich. Oh, ne? Ja. Und deswegen, weil, und ich weiß, ich sag das immer wieder, weil ich den Film ja auch kenne, fand ich das so witzig. Ich habe zum Beispiel das mit den, dass er Ampullen zur Seite geschoben hat und diese konkreten Gegenstände, was du dann beim zweiten Lesen nochmal gemerkt hast, das habe ich halt direkt gewusst, weil ich wusste, ja, der hat dann halt Skalpell. Ne?
Achso, nee, das habe ich völlig vergessen gehabt. Ich war halt sicher, der nimmt sich, weil jedes Mal die Spritze das Thema war.
Ja, okay.
Er hat die Spritze dabei, zieht die Spritze auf, bevor er ins Bett geht und stellt diesen Apothekenkoffer neben sich, wenn er sich da hinlegt. Ja klar, holt er sich die Spritze raus. Ja. Ist er nicht bescheuert. Mhm. Er holt doch die Spritze raus, mit dem er dann irgendwie potenziell getötet werden kann.
Ja.
Dachte ich.
Würde Sinn ergeben.
War nicht so. Mhm. So, dann haben wir eine kleine Anspielung auf andere Bücher gehabt oder Geschichten. Das war Jerusalem's Lot. Das war eine der Abfahrten, die Rachel hätte nehmen können, um Rast zu machen.
Ach, okay.
Und das ist eine Stadt im bekannten King-Universum. Mhm. Und da spielt auch eine Geschichte. Die ist, glaube ich, deutsch neu übersetzt worden als Briefe aus Jerusalem oder sowas. Mhm. Und das ist so eine H.P. Lovecraft-artige Kult-Cthulhu-Geschichte. Mhm. So, das.
Weißt du, ob das davor rauskam?
Das kann ich nicht sagen.
Okay, alles klar.
Aber der Kurzgeschichtenband, in dem das läuft, Nachtschicht heißt das, ist fantastisch. Mhm. Da gibt es richtig, richtig gute und richtig gruselige Kurzgeschichten drin. Mhm. Also wirklich gruselige.
Ja.
Da ist eine dabei, da dachte ich, uiuiui. Mhm. Die habe ich dann so abends so zum Einschlafen gehört. Und das ist so eine, da zieht man dann doch irgendwie so den Fuß dann doch mal unter die Bettdecke. Ja, okay. Und man denkt, ja, okay. Ja. No, man will ja hier kein Risiko eingehen.
Ja, ja, ja.
Also das war wirklich sehr, sehr effektiv,
die Nummer. Ja. Also es ist ja, es gibt, glaube ich, noch ein paar Anspielungen da drin. Ich habe da irgendwann mal was davon gelesen. Aber ich kenne jetzt nicht so viele Stephen King Bücher bis dato, deswegen habe ich mir jetzt auch die ganzen Orte.
Ich erkenne auch nicht alle Anspielungen.
Genau, aber zum Beispiel.
Aber wenn es um Städte geht, das sind ja meistens.
Genau, also es war ja am Anfang auch zum Beispiel, dass man auf dem Weg zum Tierfriedhof in die Ferne geschaut hat und dann gesehen hat, ah ja, da ist Derry. Und zum Beispiel Stephen Kings S,
genau, das spielt
wo Derry ja spielt, der kam zwar danach raus, aber aus der Sicht eines heutigen Lesers und Kenners einigermaßen von Stephen King weiß man, alles klar. Und dann wird man ja direkt von Beginn an schon drauf getriggert, alles klar, das ist eine Welt, in der so übernatürlicher Kram durchaus nicht selten ist.
Genau, ja, sagen. Genau. Ja, das ist halt so King Country, das ist da Maine, die Ecke, das spielt halt irgendwie alles rum. Mhm. Also ich fand den Wendigo für 20 Meter fand ich ganz schön groß. Also ich finde 20 Meter.
Ja.
Ich hatte den so, bei Witcher 3 war der ja nicht so groß. Da gab es auch einen Wendigo, aber der war halt so doppelte Männergröße oder so.
Mhm. Okay.
So anderthalb oder so.
Ja.
Aber 20 Meter, das ist höher als ein Haus.
Ja, ja.
Also ist riesig.
Ist halt jetzt die Frage, ob das tatsächlich etwas ist, was nicht rein in der Imagination von Lewis
das
war.
Das wissen wir nicht.
Das wissen wir
das
nicht.
Das wissen wir nicht.
Ja.
Ja, und ich weiß auch noch nicht, was dieses Gesicht da sein sollte, was dort beschrieben wurde.
Mhm. Tatsächlich kann ich dir das auch nicht sagen, weil in der Verfilmung kommt das nicht vor.
Ja, okay. Es kann auch einfach möglich sein, dass das nie wieder vorkommt.
Mhm.
Weil er muss jetzt auch nicht wieder hin.
Ja, das stimmt, ja. Aber das
es sei denn,
etwas kann für das.
Rachel begräbt dann noch Lewis.
Ah,
aber da schauen wir nochmal.
Da gucken wir nochmal drauf.
Ja, die Macht haben wir schon besprochen gehabt, ne? Das ist jetzt so. Also zumindest, ich habe ja noch gesehen, die Macht nimmt bestimmtere Formen an. Also nicht mehr nur so diffus, dass sie jemanden Argumente irgendwie reinlegt, sondern die Macht nimmt jetzt derartige Formen an, dass man sie spüren kann. Oder dass die Protagonisten sie spüren.
Ja, verstehe. Mhm.
Also, Judd merkt, dass er hypnotisiert wird. Rachel merkt, okay, er merkt irgendwie diesen Gummiband-Effekt Richtung Ludlow. Und Lewis merkt, naja, jetzt ist doch auch irgendwie, er merkt, wie er ist der Einzige, der vorangetrieben wird.
Ja,
alle anderen werden so zurückgehalten und man merkt so diesen, jetzt hat das so eine Form. Das ist wie wenn sich so Nebel verdichtet.
Ja.
Ja, so.
Ja, ja,
ja. Das wollte ich nochmal loswerden.
Ja.
Mhm. Und ansonsten habe ich erstmal nichts mehr.
Ich auch nicht.
Was mir jetzt irgendwie so aufgefallen wäre.
Mit meinen Punkten durch. Ich finde das ganz spannend. Ich will die eigentlich immer so Punkt für Punkt abhandeln, aber dann merke ich währenddessen, nee, das passt doch jetzt genau gut dazu.
Ja, ja.
Deswegen streiche ich das so Schritt für Schritt.
Ja, ich muss auch mal ein bisschen drüber gucken hier.
Ja.
Nee, Alles gut. Ich bin jetzt, mir ist mir erstmal nicht aufgefallen.
Ja, wunderbar. Dann, was passiert denn jetzt noch?
So, was passiert im Finale?
Wir haben jetzt noch 30 Seiten, ne?
So
ich,
wenig
ich
glaub, noch?
Ich glaube, es sind nur noch 30 Seiten tatsächlich. Wir gucken jetzt live mal nach hier.
Also aber nicht viel.
Wir starten, ja genau, wir starten auf Seite 425 und enden auf Seite 459.
Ja. Naja, gut.
Knapp. Und ich bin tatsächlich, das kann ich gleich schon mal sagen, bevor du deine Prognose abgibst, ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt, wie das hier reinpasst. Weil nach dem, was ich von der Geschichte kenne, passiert da schon noch einiges.
Ja, das klingt jetzt gerade ein bisschen wenig gerade. Ja. So für die Rampe, die gebaut wird.
Ja, aber irgendwie. Vielleicht ist das ja, vielleicht passt das ja dann auch im Endeffekt. Aber erzähl mal, was denkst du, was passiert?
Das
Lustige ist ja, du hättest beim letzten Mal eigentlich genau die gleiche, oder könntest jetzt die gleiche Prognose abgeben wie beim letzten Mal, ne? Weil so viel weiter sind wir gefühlt gar nicht gekommen.
Nee. Weil jetzt hat sich verändert, dass wir diesen Perspektivwechsel haben. Und ich glaube, das ist ein Übergang. Mhm. Wir werden das Buch beenden mit Rachel und Ellie, lebend. Mhm. Gage und Louis sind tot.
Okay.
Ich glaube, es wird zum... Sie werden keinen Familienalltag haben. Es wird kein Familienalltag geben. Mhm. Es wird in der Nacht stattfinden, in der das jetzt passiert. Mhm. Es wird jetzt keinen großen Zeitsprung geben, sondern es wird da losgehen. Mhm. So, dann kommen vielleicht nochmal alte Geheimnisse hoch, weil Gage kann ja sprechen und die Macht weiß ja alles. Mhm. Und dann kommen nochmal alte Geheimnisse hoch, die noch unausgesprochen sind zwischen Louis und Rachel. Mhm. Ja, mhm. Oder es kommt auf jeden Fall irgendwie zu einem Mordversuch von Gage an Louis oder Rachel mit dem Skalpell, hat er nicht umsonst geholt. Aber ich glaube, wir werden hauptsächlich bei Rachel bleiben, zumindest aus der Perspektive von Rachel die ganze Sache steuern. Mhm. Judd geht drauf, glaube ich. Und am Ende sterben Louis und Gage gemeinsam.
Werden vom Wendigo gefressen.
Ja, warte mal, wir hatten ja, ach stimmt, das Kapitel heißt ja, oder diese Teil heißt ja der große schreckliche Oz.
Genau.
Es könnte ja wirklich sein, dass am Ende der Vorhang fällt oder enthüllt wird, was da eigentlich dahinter steht. Das sind jetzt sehr viel für 30 Seiten gerade. Die Frage ist, was steht denn dahinter und erfahren wir das, beziehungsweise wollen wir das erfahren? Mhm. Ich will es nicht erfahren, ich will es nicht wissen. Mhm. Aber sie sterben beide, ich weiß nicht durch was, vielleicht wirklich durch den Wendigo. Vielleicht hauen die ab in den Wald oder irgend so ein Kram, laufen vor Rachel und Judd weg und ergeben sich da dem eigenen Schicksal.
Ah, okay.
So.
Also Louis, Gage und Judd hast du auch gesagt, geht drauf, ne?
Ja, oder Gage tötet Louis mit dem Messer und dann liegt es an... Nein, erst ist Judd dran, dann ist der Konflikt zwischen Rachel und Louis dran, der ihre Liebe und ihre tiefe Verbundenheit auf die Probe stellt. Aha. Dann stirbt Louis und dann liegt es an Rachel, ihren toten Sohn nochmal zu töten, beziehungsweise das Monster, was daraus geworden ist. Und dann ist das Große, stellt sie sich dem großen Ganzen. Aha. Dann kommt das Feuer, die Explosion, das Reinigende, irgendwas. Und dann vergeht er letztendlich. Aha. Ja, so.
Alles klar.
Das dann ist meine Prognose.
Gut, ich sage nichts dazu. Wir werden es erfahren beim nächsten Mal.
Gut. Also, wenn ihr mitlesen wollt,
ja,
für das Finale, dann...
Da muss man ganz kurz was dazu sagen, weil wir sind richtig doof. Wir sind so richtig schön doof.
Ja.
Leider konntet ihr uns bis jetzt, weil wir diese Folgen bis jetzt aufgenommen haben, ohne irgendeinen Kanal zu haben, kein Feedback geben. Aber wir sagen jetzt das, was wahrscheinlich schon tausende von Leuten uns in die Kommentare irgendwo, keine Ahnung wo, geschrieben haben. Wir haben vorhin festgestellt, es wäre ganz schlau gewesen, euch immer im Vorfeld am Ende einer Episode zu sagen, wie weit wir als nächstes lesen. Das machen wir jetzt auch. Das ist relativ einfach.
Ja.
Kapitel 58 bis Ende. Einfach.
Ja, einfach dritter Teil.
Ja, genau.
Der dritte Akt. Lest bitte einfach den dritten Teil und dann sehen wir uns oder hören uns beim nächsten Mal wieder.
Genau. Wir geloben Besserung, was das angeht.
Machen ja, naja, wir sind ja noch neu.
Ja.
Und dann bin ich gespannt, wie die ganze Nummer hier ausgeht.
Ich auch. Also ich nicht, aber ich bin vor allem gespannt, wie es geschrieben ist tatsächlich. Weil ich finde auch, die 30 Seiten sind für das, was ich weiß, was passieren wird, schon, es wird knackig.
Okay, also. Gut. Dann erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst Bescheid, ihr empfehlt uns bitte weiter. Ihr lest gerne mit. Ihr bewertet uns da, wo Bewertungen möglich sind. Abonniert, was auch immer man machen kann, um das hier zu unterstützen.
Helft uns.
Ja, also ich meine, unter uns gibt ja jetzt eine Masse an Podcasts, aber es gibt halt keine guten Literaturpodcasts.
Das haben wir nicht gesagt.
Es gibt scheinbar keine Form, zumindest jetzt heute meines Wissens, die das in dieser Form macht. Und das kann schon mal kommen.
Das habe ich auch nicht gefunden.
Leute, Nachwort ist ein geiler Name. Ja. Der ist catchy, ihr könnt ein bisschen weiter was machen.
Richtig.
So, gut, das war's jetzt von mir. Viel Spaß beim Lesen und ciao.
Ciao, macht's gut.